SWR 2 am Samstagnachmittag. Haben Sie auch Entzug? Für ganz viele Menschen ist es ja richtig bitter, dass die närrischen Tage dieses Jahr praktisch ausfallen. Auch bei uns im Südwesten bleibt es still. Alles abgesagt. Die großen Umzüge, genauso wie die meisten Sitzungen. Und wenn sie doch stattfinden, dann ohne Publikum. So wie die traditionelle Kölner Prunksitzung, die am Rosenmontag um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt wird. Oder gestern, als dort der Klassiker Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, gelaufen ist. Ohne Publikum. Hart trifft es auch die Rottweiler. Der berühmte Narrensprung in der ältesten Stadt Baden-Württembergs ist natürlich auch gestrichen. So unvermeidlich das alles ist, so traurig ist es auch. Auch für den Kulturwissenschaftler und Fasnachtsexperten Professor Dr. Werner Metzger, den wir aus zahllosen Fernsehsendungen des SWR kennen. Wir beide haben auch schon oft zusammengearbeitet, sind schon lange per Du. Hallo lieber Werner.
Hallo lieber Markus.
Du bist ja aus Rottweil. Wie schlimm ist der Entzug denn jetzt bei dir?
Ach, ich würde es nicht ganz so dramatisch sehen. Natürlich ist man traurig, wenn nicht alles so ist wie jedes Jahr. Es wird keinen Narrensprung geben. Diese berauschenden Bilder am Schwarzen Tor nach dem 8-Uhr-Schlag, die werden so nicht stattfinden. Die Narrenkleider, da fühlt man es dann natürlich ganz persönlich, bleiben daheim. Ich drapiere sie aber in der Wohnung so hin, die Larven, dass ich sie wenigstens sehe. Also ein bisschen Privatfasnacht ist schon. Aber irgendwo ist es ja mit der Fasnacht ähnlich wie mit Heimat. Um Heimat richtig schätzen zu können, muss man ja erstmal weg gewesen sein. Also nur wer fort war, kann wieder heimkommen. Und da würde ich jetzt mal dazu sagen, nur wer mal auf Fasnacht verzichtet hat, weiß dann im Folgejahr, was man eigentlich an der Fasnacht hat. Insofern steigt wahrscheinlich die Wertschätzung der Fasnacht im nächsten Jahr ganz besonders.
Mich hat ja eigentlich erstaunt, wie einsichtig alle Fasnachter von Anfang an waren. Vieles ist ja schon vor vielen Monaten ohne großes Murren abgesagt worden.
Narren, vor allem diejenigen, die die Fasnacht organisieren, haben ja ein hohes Maß an Verantwortung, bringen sehr, sehr viel zivilgesellschaftliches Engagement mit, machen alles im Ehrenamt. Und ihre Maxime ist natürlich die der Fasnacht überhaupt. Jedem zur Freude und niemand zum Leid. Und keiner, der für Fasnacht verantwortlich zeichnet als Organisator, möchte natürlich, dass irgendjemand an der Veranstaltung der Fasnacht in der Corona-Zeit Schaden nimmt. Interessant aber ist eines. Die Narren sind ja diejenigen, deren Bühne eigentlich die Unvernunft ist. Einmal im Jahr darf man unvernünftig sein. Und jetzt in der Pandemie waren die Narren die Allervernünftigsten. Ohne Wenn und Aber ist alles abgesagt worden, was Menschen schaden könnte, während die Unvernunft sich wo ganz anders hin verlagert hat. Die Unvernunft liegt jetzt auf Seiten derer, die immer noch nicht glauben, dass es die Pandemie gibt, die Verschwörungstheorien verbreiten. Dorthin hat sich eigentlich jetzt die Narrheit verlagert. Es ist fast ein bisschen wie bei Shakespeare, wo sich der Hofnarr am Ende als der einzige Weise in einer Welt voller Narren wiederfindet. Die Fasnachtsnarren sind in diesem Fall die Weisen gewesen. Das Kompliment muss man ihnen machen.
In Rio, wenn wir in die Welt schauen, findet gar nichts statt. In Venedig dagegen hat man die digitale Maske aufgesetzt. Da wird Internetkarneval gefeiert. Ist das eine Alternative?
Nicht nur in Venedig. Internetkarneval wird in vieler Hinsicht gefeiert und die digitalen Formate, die jetzt im Zusammenhang mit der ausgefallenen Fasnacht, dem ausgefallenen Karneval in vielen Regionen entstanden sind, die sind im Grunde eine ganze Kunstform für sich. Ich habe mir das, was in Venedig entstanden ist, schon mal angesehen. Es kommt sehr historisch daher. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was wir als Stimmungsmacher verstehen würden, aber es gibt doch viel von der venezianischen Seele wieder, auch von diesem Exotismus, von der Besonderheit, von der Faszination des Andersseins, von dem Glanz der Palazzi und der großen Bälle. Es ist nicht schlecht gemacht. Auch immer wieder Einspielungen vom Karneval der letzten Jahre, von dem Volo, wenn der Angelo, also der Engel, ein Artist, heruntergelassen wird vom Campanile auf die große Piazzale San Marco. Da beginnt ja dann erst der Karneval. All das kann man jetzt heute medial anschauen. Aber auch die Kölner, um wo ganz anders hinzugehen, haben sich viel Interessantes einfallen lassen. Da gibt es zum Beispiel die großen Veranstaltungen, etwa der Roten Funken und anderer Kooperationen digital. Man versucht natürlich auch Fernsehsitzungen so ähnlich zu machen, wie es auch nur geht. Also viele originelle Dinge, die eine ganz neue Fasnachtskultur schaffen. Übrigens auch noch ein weiterer Aspekt. Durch diese starke Digitalisierung der Fasnacht kommt jetzt auch eine ganz neue Generation zum Zug. Die Kreativität der jungen Leute und der ganz jungen, der Digital Natives, ist sehr viel größer, als sie in normalen Fasnachten wäre. Oft sind es ja die Granden, die die Bütt besetzen und die wissen, wie der Humor geht. Und die Kleinen, die machen zwar mit, aber dürfen sich wenig äußern. Jetzt braucht man die Jüngeren, die solche digitalen Formate entwickeln. Und das ist etwas Neues. Keine Krise, aus der nicht irgendwelche kreativen Dinge entspringen.
Wir verwenden ja jetzt in der Pandemie sehr gerne für alles, was wichtig ist, den Begriff systemrelevant. Würdest du sagen, dass Fasnacht systemrelevant ist?
Ja, wenn man sehr, sehr weit greift, kann man sie schon irgendwo als systemrelevant bezeichnen. Viele Menschen brauchen das, freuen sich daran. Und Fasnacht ist natürlich, jetzt führe ich den Begriff System noch ein bisschen weiter, auch systemstabilisierend. Fasnacht ist ja nicht, wie es die Soziologie der 70er und 80er Jahre glaubte, so die kleine Revolution von unten, die alles mal auf den Kopf stellt, sondern Fasnacht kritisiert zwar das System, aber es stabilisiert das System ja auch. Die Politiker sonnen sich ja gerne im Glanz der großen Prunksitzungen, die lassen sich auch gerne auf die Schippe nehmen, wohl wissend, dass dadurch ihre wirkliche politische Position nicht ins Wanken kommt. Insofern stabilisiert die Fasnacht auf eine freundliche Weise bestehende Verhältnisse. Ob das ein Kompliment oder eine Kritik ist, wage ich hier nicht zu entscheiden.
Wann ist eigentlich Fasnacht zum letzten Mal abgesagt worden? Wie lange ist das her?
Also wenn man zurückdenkt, sind es jetzt genau 30 Jahre her. Der letzte Fasnachtsausfall war 1991 im Zusammenhang mit dem Golfkrieg. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wenn man jetzt glaubt, 2021, das sei etwas noch nie Dagewesenes, dann täuscht man sich. Allein im 20. Jahrhundert hat es 15 Jahre gegeben, in denen Fasnacht entweder gar nicht oder nur in sehr verringerter Form stattgefunden hat. Das waren die beiden Weltkriege, und zwar von 1915, die Fasnacht 1914 hat noch stattgefunden, bis zum Nachkriegsjahr 1919. Und es war der Zweite Weltkrieg vom ersten Kriegsjahr 1940 bis 1946. Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass in der ersten Hälfte der 20er Jahre die politischen Verhältnisse so instabil waren, dass die Fasnacht verboten war. Da gab es also 10-jährige Kinder, die noch nie eine Fasnacht erlebt hatten. Und das war dann auch der Grund, warum sich 1924 im November die Organisatoren von Bräuchen in den Fasnachtshochburgen zusammengeschlossen haben und einen Interessenverband gegründet haben, um Brauchtum vor dem Untergang zu schützen. Daraus ist heute die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte geworden.
In den 20er Jahren, da kassierte ja ganz am Anfang die spanische Grippe noch, und da musste man dann nicht wegen der Pandemie absagen. Aber wie ist man sonst mit der Fasnacht in früheren Pandemien umgegangen?
In Pandemien gab es keine Fasnacht. Und da hat auch niemand an Fasnacht gedacht. Es gibt sogar eine spektakuläre Geschichte, wo wir sehr genau Bescheid wissen, wie das in der Pest war. Das gibt es nur so als Vermutung. Aber als die Cholera wütete im 19. Jahrhundert, da gab es den ersten Cholera-Fall in Paris 1832 bei einem Ball, der zur Fasnacht gehörte. Die Fasnacht hat man damals in Paris später gefeiert, nämlich am Sonntag der Tare, 3 Wochen vor Ostern. Und da fiel dann ein Maskierter um. Man nahm ihm die Maske vom Gesicht, er war blau angelaufen, und das war das erste Cholera-Opfer. Wir wissen das deswegen so genau, weil Heinrich Heine darüber berichtet und einen Bericht an die Augsburger Allgemeine geschrieben hat, sehr sarkastisch, denn er schrieb dann, man habe den Cholera-Toten, den ersten in Paris, so lustig begraben, wie er auch gestorben sei, nämlich in seinem Kostüm. Man habe Angst vor Ansteckung gehabt.
Du selber bist ja eigentlich jetzt im Dauereinsatz, wenn nicht die Pandemie wäre. Als Kommentator und Brauchtumsfachmann permanent gebucht und überall zu sehen. Was machst du denn jetzt? Legst du die Beine hoch und schaust ganz entspannt Fernsehen und Internet, was so die Leute sich alles einfallen lassen als Ersatz?
Das glaubt man. Im Moment mache ich übrigens Rundfunk. Und das ist nicht die einzige Sendung, sondern die Nachfrage der Medien, vor allem auch der Printmedien, des Fernsehens teilweise auch, ist merkwürdigerweise in der Zeit der Pandemie noch sehr viel intensiver. Ich habe noch selten so viel zu arbeiten gehabt vor der Fasnacht wie vor dieser ausfallenden Fasnacht, dieser im wahrsten Sinne des Wortes ausgefallenen Fasnacht 2021. Denn alle wollen ja wissen, Was ist, wenn nichts ist? Und darüber gibt es auch vieles zu berichten. Und es gibt natürlich auch aus meiner fachlichen Perspektive als Kulturanthropologe sehr, sehr vieles zu beobachten. Wir versuchen vieles auch zu dokumentieren, denn das sind spannende Dinge auch für die Zukunft. Macht auch Spaß auf eine besondere Weise.
Woher kommt eigentlich deine Liebe zur Fasnacht?
Wer in Rottweil geboren ist und nicht als Hund zur Welt kommt und auf vier Beinen geht und bellt, sondern auf zwei Beinen läuft und mit dieser Stadt verbunden ist, der hat natürlich schon, wie es immer so schön heißt, die Fasnacht mit der Muttermilch eingesogen. Es gibt von mir ein ganz witziges Bild im zarten Alter von 8 Monaten. Da haben sie mir ein kleines Hütchen, ein Zylinder aufgesetzt. Jetzt bin ich sehr viel älter und mache immer noch Fasnacht. Zwar mit einem anderen Hütchen, aber dennoch.
Zum Schluss unseres Prominenten-Interviews in SWR 2 am Samstagnachmittag hat jeder Gast einen Musikwunsch frei. Du natürlich auch. Was dürfen wir für dich spielen und warum?
In diesem Jahr kann man eigentlich sich, wenn man so einen Wunsch frei hat, nur eines wünschen. Nämlich, wir sind ja alle ein bisschen innerlich verletzt. Und es gibt eine fastnächtliche, ich würde jetzt mal sagen, Beschwichtigungshymne. Die Zuhörer ahnen wahrscheinlich schon, was kommt, die eigentlich tiefe Einblicke in die Seele der Nachkriegsdeutschen eröffnet hat. Und das ist das berühmte Heile, heile Gänschen, das nach dem Zweiten Weltkrieg Ernst Neger interpretiert hat, unvergessen. Das aber bereits 1929 von Martin Mundo komponiert worden ist. Aber besonders anrührend war es eben nach der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Es kam da übrigens noch eine Strophe dazu, eine spezielle Mainzer Strophe. Und das würde mich ganz besonders freuen.
Die kommt. Vielen Dank und komm gut durch die närrischen Tage und durch die ganze Pandemie. Alles Liebe.
Markus, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Tschüss. Der Kulturwissenschaftler und Fasnachtsexperte Professor Werner Metzger in SWR 2 am Samstagnachmittag. Und hier ist sein Musikwunsch. Ernst Neger mit Heile, heile Gänschen.